Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Grund, warum wir da rausfliegen, hat sich geändert zu den Apollo-Zeiten. Da war es noch eher der Grund, dass wir irgendwo eine Flagge in den Boden rammen wollten.
Das ist die Stimme von Alexander Gerst, dem Geophysiker, dem Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der schon 362 Tage im Weltall verbracht hat, der bei zwei Missionen zur internationalen Raumstation ISS dabei war, zuletzt im Jahr 2018. Wie viele andere ist er auf die Artemis-Mission der NASA gespannt, die 50 Jahre nach dem letzten Aufenthalt auf dem Mond wieder eine Rakete dorthin schickt.
Wenn wir dahin fliegen, lernen wir sehr viel über uns selbst und es ist natürlich auch wichtig für jede Spezies, dass sie ihre kosmische Umgebung erkennt, weil da von da draußen natürlich auch Gefahren drohen, Weltraumwetter, Strahlung, Sonnenstürme, Asteroiden, das haben die Dinosaurier bemerkt. Das ist natürlich was wir vermeiden wollen und dafür brauchen wir den Mond. Und das sind viele Gründe, warum wir dahin fliegen.
Und auch wenn der Start jetzt in letzter Minute um einige Tage verschoben wurde, mit dem Artemis-Programm plant die NASA die Zukunft der bemannten Raumfahrt in ganz großem Stil. Wie groß, das erzählt uns Dirk Lorenzen aus unserer Wissenschaftsredaktion. Im ersten Teil soll es aber erst einmal um Olaf Scholz gehen, den Bundeskanzler, der eine Grundsatzrede zu Europa angekündigt hatte. Mein Berliner Kollege Stefan Detjen hat das an der Karls-Universität in Prag für uns beobachtet. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 29. August 2022. Ich bin Jasper Barenberg.
Es geht um unsere Zukunft, die Europa heißt. Dieses Europa ist heute gefordert wie nie.
Neue Mitglieder aufnehmen, alte Konflikte überwinden, europäische Werte verteidigen. Drei Schlaglichter der halbstündigen Rede von Olaf Scholz an einer der ältesten Hochschulen des Kontinents am Vormittag in Tschechiens Hauptstadt.
Wann, wenn nicht jetzt, da Russland die Grenze zwischen Freiheit und Autokratie zu verschieben sucht, legen wir die Grundsteine für eine erweiterte Union der Freiheit, der Sicherheit und der Demokratie. Wann, wenn nicht jetzt, schaffen wir ein souveränes Europa, das sich behaupten kann in einer multipolaren Welt? Wann, wenn nicht jetzt, überwinden wir die Differenzen, die uns seit Jahren lähmen und spalten? Und wer, wenn nicht wir, könnte Europas Werte schützen und verteidigen, im Inneren wie nach außen? Europa ist unsere Zukunft. Und diese Zukunft liegt in unseren Händen.
War das eine Grundsatzrede? War sie wegweisend für die Europapolitik von Bundeskanzler Olaf Scholz? Das soll so ein bisschen die Leitfrage sein, Stefan Detjen in Prag. Und die Frage nehmen wir dann später vielleicht nochmal auf. Aber beschreib uns doch erstmal die Umstände für diese Rede. Also erster Besuch des Bundeskanzlers in Tschechien, Rede an der traditionsreichen, jahrhundertealten Karls-Universität von Prag. Und das auch noch vor dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten, das jetzt demnächst folgen wird. Was waren die Begleitumstände für diese Rede?
Ja, das war, wie du gesagt hast, Jasper, das war einerseits formal ein klassischer Antrittsbesuch, oder ist es, während wir jetzt sprechen, ist Olaf Scholz noch mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala zusammen. Es wird ja gleich hier in dem Gebäude, in dem ich jetzt sitze, im Amtssitz des tschechischen Ministerpräsidenten eine Pressekonferenz von beiden geben, aber thematisch sicherlich der Mittelpunkt dieser Rede ist, dieses Besuchs ist die Rede, die Olaf Scholz heute Vormittag hier an der Karls-Universität gehalten hat. Eine klassische Grundsatzrede, fast eine Stunde lang. Und darüber können wir jetzt auch sprechen. Ich würde sagen, in manchem ein fernes Echo auf die große Europarede, die Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, 2017, ja auch an einer Universität, an der Sorbonne, in Frankreich gehalten hat. Und seitdem wurde ja immer wieder mit Blick auf Angela Merkel gesagt, damals sei keine Antwort aus Deutschland gekommen.
Jetzt kommt also die Antwort ein paar Jahre später und in einer Lage, in der Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine seit einem halben Jahr alle beschäftigt. Ist das auch quasi der Fixpunkt dieser Rede gewesen? Ist das der Punkt gewesen, um den alles herumkreist bei dieser Rede?
Nein, das ist natürlich ein Punkt gewesen, aber ich glaube, Scholz hat ganz bewusst die Rede jetzt nicht ganz in den Schatten dieses Krieges in der Ukraine gestellt, sondern er hat ganz bewusst den größeren Bogen geschlagen, hat begonnen mit dem Blick auf die große, du hast es erwähnt, jahrhundertealte Tradition dieser Karls-Universität in Prag, 1348 von Karl IV. gegründet, eine der ältesten Universitäten in Europa, also auch da sozusagen nochmal ein Anklang an den Ort, den Emmanuel Macron damals gewählt hat, mit der Sorbonne-Universität in Frankreich, im eigenen Land. Scholz, auch das sicherlich symbolhaft jetzt mit dieser Grundsatzrede, nicht im eigenen Land, er hätte auch eine deutsche Universität wählen können, sondern er geht in ein östliches Nachbarland, also eine Referenz an den Osten Europas, der natürlich jetzt so ganz besonders im Eindruck dieses Krieges in der Ukraine steht. Aber der Krieg in der Ukraine spielte eine Rolle, aber es ging wirklich im ganz großen Bogen und dann auch thematisch durch die verschiedenen Themen durch, um den Zustand Europas, um die verschiedenen Themen europäischer Reformen, die auch Emmanuel Macron damals angesprochen hat.
Und welche Akzente hat er da gesetzt, die bleiben von dieser Rede?
Ja, der Bogen ist nicht ganz so weit geschlagen werden. Du merkst, ich komme da immer wieder auf diese Sorbonne-Rede von Macron zurück, auch in der Länge. Ich habe das eben nochmal, man kann das ja mit Programmen einfach nachzählen, im Computer nochmal nachgeschaut. Olaf Scholz heute etwa 6000 Worte seiner Rede, Emmanuel Macron damals 2017 fast 12.000 Worte, also fast doppelt so lang die Rede. Dann Emmanuel Macron natürlich auch mit seinem Talent zum Enthusiasmus, mit dem Versuch damals Europa wirklich zu einer Neugründung zu inspirieren. Olaf Scholz heute in seiner, manche Beobachter vorhin haben gesagt, der kann nicht anders, hätte er vor Studenten nicht noch ein bisschen lebendiger sein können, die fanden das zu dröge, ich fand ihn nüchtern und der kommt dann immerhin zu dem Satz und lassen Sie uns über Reformen reden und geht die Themen dann durch, von institutionellen Reformen, Europäisches Parlament, EU-Kommission, das Mehrheitsprinzip in der Außenpolitik, das er gefordert hat, damit dann die Abkehr vom geltenden und schwierigen Grundsatz der Einstimmigkeit in der Außenpolitik. Also das war schon ein großer Bogen, nicht ganz so groß wie der von Macron damals, nicht mit dem gleichen Elan, aber wir haben ja auch inzwischen gelernt, wenn man sich diese Macron-Rede nochmal anschaut, was damals alles drin war, an Punkten, an Vorschlägen, an Ideen, die er da einbringen wollte, wie wenig von dem dann im Nachhinein verwirklicht worden ist. Ich glaube, dieser Gefahr wollte Olaf Scholz auch aus dem Weg gehen, dass er die Messlatte da so hoch legt, dass er die absehbar schon gar nicht erreichen kann.
Würdest du denn sagen, ich würde mal gerne über das Selbstverständnis von Olaf Scholz reden, wie er da aufgetreten ist gewissermaßen oder wie er diese ganze Rede als Teil des Besuchs in Tschechien heute angelegt hat. Versteht er sich als eine Stimme unter vielen in Europa? Du hast den Bogen oder die Referenz zu Emmanuel Macron genannt. Oder ist schon etwas davon zu spüren, was ja viel diskutiert wurde in den letzten Wochen, ob Deutschland gerade in diesen Zeiten der Zeitenwende, ein Wort, das Olaf Scholz selber geprägt hat, eine stärkere Führungsrolle einnehmen möchte und will. Und konnte man das ein bisschen zwischen den Zeilen heute lesen, dass der Bundeskanzler sich quasi jetzt auf den Weg macht, das anzupacken?
Ja, ich glaube, mit aller Vorsicht kann man das so verstehen. Es ist, glaube ich, wirklich eine Rede, die versucht, eine Balance zu finden. Eben, salopp gesagt, den Mund nicht zu voll zu nehmen, die Messlatte nicht zu hoch zu legen, nicht sich einen sozusagen in den Mantel eines Enthusiasmus und in eines Anspruchs kleiden, den man ihm auch gar nicht abkaufen würde, sondern schon der nüchterne Europäer zu sein. Der Begriff von Führung spielt da keine Rolle. Das ist eben, ich habe es ja gesagt, auch ein Signal, dass er diese Rede eben nicht in Deutschland hält. Es ist der deutsche Bundeskanzler. Die Aula der Karls-Universität war brechend voll, vor allen Dingen Studierende der Universität, aber auch erkennbar Professorinnen, Professoren, andere Diplomaten waren gekommen. Also das Interesse war groß, aber eben das Signal. Ich halte diese Rede in Prag, in einem kleineren Nachbarland. Das ist alles signalhaft. Und dann, wenn es um die Reformen geht, eben auch nicht dieser ganz große Anspruch, Europa neu gründen, sondern über Reformen reden, aber gleichzeitig immer wieder zu erkennen geben, dass das natürlich schwierig ist. Also ich würde sagen, das ist jemand, der sich da, der versucht, da etwas einzulösen, was ja auch seine Partei, die SPD, immer von der Vorgängerin Angela Merkel gefordert hat. Sie ist immer wieder kritisiert worden, dass sie Macron damals hängen ließ, dass sie ihm keine Antwort gegeben hat. Scholz gibt jetzt so etwas wie eine Antwort, aber doch sehr stark auch in diesem nüchternen, sehr sachlichen Duktus, den man dann eher mit seiner Vorgängerin verbindet.
Und wenn er unter anderem zitiert, wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir, und verweist auf die osteuropäischen Staaten, die lange hinter dem eisernen Vorhang geradezu vergessen worden waren und die jetzt natürlich fester Bestandteil der Europäischen Union geworden sind, aber wo es immer sozusagen eine Austarierung gibt zwischen den alten westlichen Staaten Europas und den jetzt inzwischen schon länger dazugekommenen. Hat man das Gefühl, auch wenn er jetzt in Prag redet, das beschäftigt ihn auch? Also diese Balance, die sich vielleicht ja mit im Zuge dieses Krieges auch noch mal ändern wird, zwischen den westlichen und den östlichen?
Ganz deutlich, einerseits in diesen Referenzen mit diesem Zitat, das du jetzt gerade auch nochmal zitiert hast, das war ein Zitat von einer Plakette, die in der Nachbarschaft der Karls-Universität hängt und an ein Motto der protestierenden Studenten von Prag von 1989 erinnert, wann, wenn nicht jetzt, wer, wenn nicht wir, das zitiert Olaf Scholz, aber er weiß ja dann auch und macht deutlich, dass dieser Osten Europas, die östliche Nachbarschaft Deutschlands, keineswegs mehr so unter einen Hut zu bringen ist, wie das vor ein paar Jahren noch erschien. Da gab es ja mal diese Visegrad-Gruppe, Polen, auch Tschechien gehörte damals dazu, die sich vor allen Dingen dann nach 2015 ganz kritisch zu Deutschland gestellt hat, zur Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Das ist inzwischen geradezu zerfallen in vielen Bereichen der Politik wieder. Und Scholz weist dann auch darauf hin, welche Probleme es da im Osten gibt, spricht das Thema Rechtsstaatlichkeit an, sagt, es besorgt uns, wenn wir hören, dass in Europa von einer illiberalen Demokratie gesprochen wird, also ein klarer Hinweis auf Viktor Orban und Tschechien und die Entwicklungen, die da sind. Und Scholz weist dann in seiner Rede darauf hin und sagt, es gibt Meinungsumfragen und sagt dann auch in Polen und Ungarn, die zeigen, dass die Breite der Bevölkerung auch in diesen Ländern eben ein klares Bekenntnis zu Europa ablegt.
Und das heißt ja nichts anderes, wenn wir jetzt zurückkommen auf die Frage, wie wegweisend das war. So verstehe ich dich jetzt, dass er vielleicht skizziert, wenn er sagt, lass uns über Reformen reden, dass ein Reformprozess jetzt nötig ist, dass er aber auch gleichzeitig skizziert, wie groß die Herausforderungen auf diesem Weg jetzt umso mehr denn je eigentlich sind, oder?
Ja, und deshalb wird er in vielen Dingen auch nicht zu konkret. Hm. Es ist auch klar erkennbar, dass er da die Maßstäbe, ja, wie ich eben gesagt habe, nicht zu hoch legen will, an denen er dann ja später auch gemessen wird. Ich nehme mal verschiedene Punkte raus. Also ganz wichtiger Punkt von ihm, Außenpolitik. Das Einstimmigkeitsprinzip, das da zurzeit gilt. Er sagt, lasst uns vorangehen, schrittweise. Das ist eine Forderung, die kennen wir seit langem. Und es wird jetzt darauf ankommen, wie macht man das denn nun technisch ganz genau? Welche Möglichkeiten gibt es da ohne Veränderung der europäischen Verträge? Scholz sagt dann, gegebenenfalls müssen wir auch über Vertragsänderungen sprechen. Aber da wird er auch nicht konkreter als etwa Angela Merkel, das in der Vergangenheit geworden ist. Niemand ist eigentlich glücklich mit diesem Einstimmigkeitsprinzip, aber keiner ist bisher so weit vorangegangen, jetzt wirklich konkret zu skizzieren, wie man davon denn wegkommen will. Dann Scholz relativ deutlich, abweichend von Emmanuel Macron, die Kommission. Ja, Kommission müssen wir uns auch anschauen. Emmanuel Macron hatte damals gesagt, wir müssen die Kommission effizienter machen, müssen sie reduzieren auf 15 Kommissare. Das muss doch reichen für die Europäische Union, hatte Macron damals gesagt. Scholz sagt jetzt, nein, nein, es muss schon jedes Mitglied, auch wenn es mal eine Erweiterung gibt, einen Kommissar behalten. Aber, und dann bringt er einen Vorschlag und sagt, man könnte in der Kommission ja Doppelzuständigkeiten einführen, also zwei Kommissare für ein Sachgebiet zuständig. Das geht dann schon in die Richtung der Reformen, die der letzte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeleitet hatte, mit herausgehobenen Vizepräsidenten, wo er versucht hat, da effizientere Strukturen einzuführen. Europäisches Parlament, auch da sagt Scholz, wenn wir die EU, wie wir das alle wollen, erweitern wollen, um die Staaten des Westbalkans und bei den bisherigen Wahlrechten der EU bleiben, dann wächst das Europäische Parlament viel zu sehr an, es wird dann viel zu groß, weit über 700, 800 Abgeordnete werden dann im EP, aber lässt auch offen, wie man denn genau zu einer Verkleinerung kommen will. Und dann auch bei der Verteidigungspolitik, da macht er einen konkreten Vorschlag, sagt, lasst uns eine gemeinsame europäische Luftabwehr aufbauen. geht nicht so weit, das waren auch ja frühere Forderungen, zu sagen, lasst uns eine gemeinsame europäische Armee kreieren. Da ist man inzwischen weg von diesen vollmundigen Forderungen, auch weil man ja weiß, da kommt Deutschland ganz leicht wieder ins Spiel. Da gibt es ja von anderen auch die Kritik, Deutschland ist da in vielen nicht beweglich genug, müsste die Entscheidungswege zum Einsatz der Bundeswehr mit den komplizierten Mitspracherechten des Bundestages erstmal ändern. Da weiß Scholz natürlich ganz genau, da hätte er auch wieder Probleme in der eigenen Partei und in der eigenen Regierungskoalition.
Also ganz zum Schluss, in aller Kürze, wegweisend?
Es ist in vielen Details, kann das wegweisend werden. Und das kommt es darauf an, wie Scholz da dann auch, wie nachhaltig er dran arbeitet, wie er an den Themen, etwa was Themen wie Einstimmigkeitsmehrheitsentscheidungen in der EU oder Themen wie der gemeinsamen Verteidigungspolitik, wie nachhaltig und wie effizient er da dran bleibt. Und das auch kann, mit Blick auf die innenpolitischen Schwierigkeiten, die Dissense, die sich in so vielen Themen gerade in der eigenen Koalition zeigen.
Dirk, erstmal schön, dass wir über Artemis mit dir sprechen können. Ich gestehe mal, dass ich bisher von dieser Mission, von diesem Programm noch nicht so viel mitbekommen habe. Ich steige also gedanklich quasi erst heute so richtig ein. Jetzt natürlich aber mit jede Menge Neugier im Gepäck. Vielleicht geht es ja anderen auch so. Deswegen die erste Frage vielleicht ein bisschen billig. Die NASA startet also eine Mission. Eine neue Ära, heißt es ja, dieser Tage viel. Aber warum der Mond? Ich dachte, das Kapitel sei abgeschlossen.
Das ist das Kuriose. Man will etwas schaffen, was man vor 50 Jahren ja schon mehrfach geschafft hat, zurück zum Mond. Aber man hat das eben einfach verlernt. Man kann auch die alten Raketen nicht mehr bauen. Der Mond, damals Apollo, war ein politisches Ziel. Da war man kurz, dann hat man irgendwie den Mond vergessen, kann man wirklich sagen. Ganz viele, auch Wissenschaftler, dachten, naja, eigentlich ist ja der Mond abgehakt. Man hat ihn buchstäblich links liegen lassen bei Flügen zum Mars. Und jetzt hat man eben gemerkt, naja, wo kann man denn noch hin? Man ist über 20 Jahre in der internationalen Raumstation. Da geht es den Menschen an Bord ja so ein bisschen wie dem Hamster im Rad, immer unterwegs, aber man kommt nicht voran. Und wenn man dann eben raus will, ja, Mars ist vielleicht der ganz große Traum, aber das naheliegende Ziel im All ist dann eben der Mond. Der ist ja immerhin tausendmal weiter weg als die Raumstation und deswegen will die NASA jetzt zurück zum Mond. Manche wollen das nicht ganz so als Rückkehr verkaufen. Die sagen dann, es geht weiter zum Mond. Aber das ist natürlich nur ein Etikettenschwindel.
Also wenn der ESA-Astronaut Alexander Gerst sagt, das ist schon der Beginn einer neuen Ära, sagen wir mal, wenn alles klappt. Der Start liegt ja sozusagen jetzt, wo wir gerade sprechen, noch vor uns. Das wissen wir gar nicht ganz genau, aber wir drücken alle Daumen, dass dieser Testflug klappt. Und wenn das so ist, sagt der Alexander Gerst, dann ist das tatsächlich der Beginn einer neuen Ära. Stimmt das? Und was ist diese neue Ära?
Die neue Ära ist eben, und ich würde ihm da durchaus zustimmen, dass man eben tatsächlich wieder Raumschiffe ins All schickt oder Richtung Mond schickt, in denen im Prinzip Menschen sitzen könnten. Und das ist natürlich dann wirklich nach 50 Jahren, ja, eine neue alte Ära, kann man auch sagen. Also man geht hin zum Mond, dieses Mal ja mit dem großen Versprechen von NASA und ESA, man will es jetzt dauerhaft machen. Ob das wirklich gelingt, das ist dann sicherlich noch offen, aber eben jetzt wirklich, es geht endlich hinaus. Es leben zwar noch ein paar Apollo-Astronauten, aber das ist ja alles etwas aus dem Geschichtsbuch und plötzlich können die Frauen und Männer, die heute Raumfahrt betreiben, die haben plötzlich den Mond als Ziel. Das erfreut natürlich die Astronauten und klar, Alexander Gerst war zweimal auf der Raumstation, ein drittes Mal wird er keine große Lust haben, der will natürlich weiter hinaus und spekuliert natürlich auf den Mond.
Das wird ja auch nochmal eine spannende Frage, wer dann zum Zuge kommt, sage ich mal, aus der Riege derjenigen, die das könnten, wenn es dann tatsächlich bemannte Missionen, bemannte Flüge geben soll. Erstmal haben wir aber diesen Testflug als Auftakt heute ohne Besatzung und an Bord einer Rakete, die, wie ich lese, die größte ist überhaupt jemals gebaut worden ist. Wir erinnern uns ja alle noch an die Ära, an die Zeit der Space Shuttle. Warum also jetzt zurück zur Rakete?
Der Space Shuttle hatte einfach einen katastrophalen Konstruktionsfehler. Da saß die Besatzung eben an der Spitze dieses Shuttle, aber nicht wirklich an der Spitze der Rakete. Und deswegen ist es ja auch damals zu diesem schrecklichen Unglück gekommen. Und der Shuttle hatte kein Rettungssystem. Das heißt, wenn etwas passiert ist, wie bei dem Shuttle-Unglück 1986, da konnte man eben nicht schnell weg. Was man mit dieser Mondrakete kann, was man mit den Apollo-Raketen kann. Da ist oben ganz an der Spitze der Rakete so eine kleine weiße Spitze. Das ist nochmal eine Notrakete. Die könnte die Kapsel im entscheidenden Moment schnell wegziehen. Das gab es beim Shuttle nicht. Und beim Shuttle hat man einfach ein bisschen Raumfahrt verlernt, kann man sagen. Oder man war sich zu sicher, dachte, das ist ein sicheres System, das passiert. Und dann gab es eben 86 und 2003 schreckliche Unfälle, die mitbegründet waren im Konstruktionsfehler des Shuttle, weil man einfach auch sehr ungeschickt Menschen und Material gemeinsam transportiert hat, hinten groß in der Ladebucht des Shuttle. Das war eine schöne Idee, aber eigentlich war es ein bisschen Hybris, dass man dachte, wir machen das. Wenn man Material startet, dann reicht auch eine Wahrscheinlichkeit von 98%. Für die anderen 2% gibt es Versicherungen. Wenn Menschen an Bord sind, muss alles noch viel genauer, viel präziser sein. Und der Shuttle war eine viel zu komplizierte Maschine, die man nie wirklich komplett verstanden hat. Und leider gab es ja eben auch zwei Flüge, die katastrophal geendet haben. Also insofern ist das vollkommen richtig, jetzt zurück zur Rakete zu gehen, wie damals in Apollo-Zeiten. Und man spielt es ja wirklich nach. Auch hier wird die Orion-Kapsel, die jetzt an der Spitze der Rakete ist, die wird ja an Fallschirmen im Pazifik landen. Also da werden viele Erinnerungen an Apollo wach.
Also eine Schwerlastrakete als Basis, sage ich jetzt mal, und dann als Zusatzelement diese Besatzungskapsel Orion. Das ist also die grundlegende Konstruktion dieses Transportvehikels. Wenn das heute alles gut geht, was ist eigentlich das Ziel für diesen Testflug? Was soll da herausgefunden werden?
In diesem Testflug geht es einfach darum, wirklich zu gucken, funktioniert das? Da gibt es eben diese Schwerlastrakete, das SLS, das Space Launch System, das Weltraumstartsystem. Und dann gibt es eben diese Kapsel dort oben, Orion oder Orion, wie immer man will. Und die soll eben zeigen, dass sie das wirklich kann. Das heißt, diese Kapsel soll bis auf 100 Kilometer an den Mond heranfliegen, soll ihn dann dreimal im großen Bogen umkreisen und dann eben zurück zur Erde kommen. Und da geht es eben darum zu gucken, kann man mit diesem Raumschiff wirklich manövrieren? Sind die Testpuppen, die da an Bord sind, messen die alles so, dass man sagt, wären das Menschen, könnten die das auch überstehen? Und für Europa ist es ganz wichtig, dieses Orion oder Orion-Raumschiff, das besteht aus zwei Segmenten. Der Bereich, in dem die Astronautinnen und Astronauten sitzen, den haben die Amerikaner gebaut, aber das sogenannte Service-Modul, wir können sagen der Motorblock mit Treibstoff, Triebwerken, Navigation, Versorgungstanks, dieses Modul kommt aus Europa, das ist eben bei Airbus in Bremen gebaut und das ist wirklich das erste Mal, dass die NASA unverzichtbare Teile eines astronautischen Raumschiffs im Ausland bestellt. Bisher durften die internationalen Partner, im Bild gesprochen, Scheibenwischer und Türklinken liefern. Und jetzt plötzlich geht es wirklich an das Eingemachte. Jetzt ist klar, dieses Raumschiff kann nur zum Mond fliegen, dank europäischer Technik. Das ist auch ein Ritterschlag für Europas Raumfahrtindustrie. Und insofern sind alle sehr aufgeregt, was in diesen 6 Wochen passiert. Mit dem Start alleine ist es nicht getan. Eine Mission ist erst dann vorbei, wenn eben die Kapsel sicher wieder auf der Erde ist. Das wäre in diesem Fall irgendwann im Oktober.
Und nehmen wir mal an und drücken die Daumen, dass das auch alles so kommt. Nun ist dieses Artemis-Programm ja sehr viel umfangreicher und auf sehr viel längere Zeit ausgelegt. Was soll danach denn kommen?
Wenn dann wirklich alles gut geht, dann soll in knapp 2 Jahren eben wirklich eine Besatzung an Bord sein, statt Puppen dann 4 Menschen. Auch die würden erstmal nur um den Mond herumfliegen. Dann plant man noch so eine kleine Raumstation, die um den Mond herumfliegen soll, Lunar Gateway genannt. Diese Raumstation könnte man dann mit dem Raumschiff eben anfliegen und dann soll beim 3. Flug von Artemis soll dann eben tatsächlich dann endlich die Mondlandung erfolgen. Also dann soll, wie die NASA sagt, soll der nächste Mann, die erste Frau und die erste Person of Color dann tatsächlich auf dem Mond landen. Die NASA verspricht immer noch 2025, das kann aus technischen Gründen kaum noch klappen. Das wird irgendwann 27, 28 der Fall sein. Dann könnten tatsächlich erstmals wieder Menschen ihre Fußabdrücke auf dem Mond hinterlassen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ganz langfristig träumt man ein bisschen von einer dauerhaft besetzten Station auf dem Mond. Aber ob das wirklich alles so kommt, das kann man heute sicherlich noch nicht sagen.
Und dann wird ja auch geträumt davon, dass es zum ersten Mal Missionen gibt, die den Mars erkunden sollen. Ist das alles nur eine Basis, um dann einen weiteren Riesenschritt zu machen, den bisher noch niemand gewagt hat? Ist das sozusagen die Vision, der Traum?
Das steckt vermutlich dahinter. Denn wenn ich Leute frage und sage, warum muss man eigentlich zum Mond? Was soll der Mensch auf dem Mond? Dann ja selbst also hochgestellte Personen aus Industrie- und Raumfahrtagenturen drucken dann ein bisschen rum und kommen mir dann immer, ja, das ist so ein faszinierender Flug und das ist ganz toll und da müssen wir hinfliegen. Aber eine knallharte Begründung, das haben Menschen am Mond zu tun, die gibt es kaum. Der einzige wirkliche Sinn praktisch, den so eine Mission ergeben könnte, wäre eben, wenn man den Mond als Sandkasten nutzt, um dort durchzuspielen, wie denn ein Flug zum Mars wäre. wäre, der ist natürlich noch mal viel, viel komplizierter. Da muss man ganz viel ausprobieren, wie zum Beispiel das eigene Herstellen von Treibstoff und so etwas. Und das könnte man auf dem Mond schön nah dran an der Erde alles üben. Insofern ist tatsächlich der Mond als Sprungbrett zum Mars natürlich wunderbar. Und eigentlich ist das vermutlich die Kernmotivation, die dahinter steckt. Andere gute Begründungen, warum man unbedingt dauerhaft zum Mond zurück sollte, habe ich jedenfalls noch nicht gehört.
Ich habe auch gelesen im Zusammenhang mit dieser ganzen Mission, es ginge auch immer darum, die Konkurrenz ein bisschen in Schach zu halten. Also Weltraummächte wie China, die selbst viel machen, oder auch private Raumfahrtunternehmen. Spielt das auch eine Rolle, die NASA in Zugzwang zu beweisen? Also wir haben auch noch eine Mission, wir haben auch noch eine Daseinsberechtigung, wir haben auch noch Pläne?
Absolut. Also der Mond ist schon immer ein politisches Ziel gewesen. Und hier steht ja schon seit einigen Jahren fest, dass es eine Fortsetzung der Idee der internationalen Raumstation am Mond nicht geben wird. Die ISS hat ja eben für 20 Jahre wunderbar gezeigt, dass man über politische und kulturelle Grenzen hinweg gut zusammenarbeiten kann im Weltraum. Aber eine ISS-2 am Mond wird es nicht geben. Das steht schon seit einigen Jahren fest. Das heißt, dort haben wir wieder diesen Wettlauf, diese Spaltung auf der einen Seite Europa, die USA, Japan, Kanada, auf der anderen Seite China und Russland. Ja, die gehen da wieder getrennte Wege. China und Russland sagen, sie wollen irgendwie eine Station nahe dem Mond-Südpol aufbauen. Das kann, zynisch gesprochen, vielleicht sogar gut sein, wenn man sagt, da steckt so viel Politik hinter, man will besser sein als die anderen, vielleicht gibt es dann etwas mehr Geld als sonst. Allerdings, politische Ziele verpuffen schnell. Wenn man dann mal gezeigt hat, man ist besser als die anderen, wie bei Apollo, dann verliert man sehr schnell das Interesse. Es könnte auch sein, dass einfach dadurch, dass es kein globales, kein wirklich Menschheitsprojekt ist, beide Seiten praktisch merken, das kostet viel zu viel Geld, bringt wissenschaftlich nicht so viel, und dann könnte auch dieses Artemis-Programm sehr schnell zu einem Strohfeuer werden wie einst Apollo. Und was die privaten Firmen angeht, ja, die sagen immer, sie wollen da auch gern hinfliegen. Aber wo da der Markt ist, wer denen das bezahlt, milliardenteure Tickets, das sehe ich noch nicht. Klar, Elon Musk soll jetzt die Landefähre bauen mit SpaceX, mit seiner Firma, dass die Astronauten wirklich auf die Oberfläche des Mondes kommen. Aber dass es da einen kommerziellen Markt gibt, dass plötzlich Menschen bereit wären, Unsummen zu bezahlen, um mal ein bisschen auf dem Mond zu sein, der ja ganz schrecklich ist, viel zu heiß oder viel zu kalt, je nachdem, ob die Sonne scheint oder nicht, keine Atmosphäre, gefährliche Strahlung, also der Mond ist furchtbar.
Du willst da nicht hin.
Ich würde nicht hinwollen. Nein, die Aussicht ist bestimmt großartig, und als Astronomiebegeisterter, ich würde mich freuen, mal die Sonne mit dem Sternenhimmel da zu sehen. Aber es ist aberwitzig teuer, und was man dort dauerhaft will, das, glaube ich, ist eigentlich keinem wirklich klar. Und ich bin mir sicher, auch die Kundschaft von SpaceX wird das nicht wollen.
Ich möchte, Dirk, zum Schluss nochmal zurückkommen auf Alexander Gerst, der ja auch so ein bisschen liebäugelt. Du hast das auch angedeutet, natürlich jetzt eine nächste spannende Mission vielleicht zu erleben. Du hast erwähnt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA, der NASA, für Artemis insgesamt ist. Wie sind denn die Chancen für so jemanden wie Alexander Gerst oder einen anderen, eine andere aus Europa, dann am Ende auf der bemannten Mission zu landen?
Wenn es tatsächlich etliche Artemis-Missionen geben sollte, dann werden sicher auch Menschen aus Europa dabei sein. Das ist dieses Tauschgeschäft. Europa liefert dieses Service-Modul für Orion oder Orion, und dann wird irgendwann klar sein, da gibt es eben mindestens einen Sitz auch mal für Menschen aus Europa. Die NASA hat schon ziemlich deutlich gemacht, nicht gleich beim ersten Flug, also Artemis 3, wenn dann die ersten 4 Menschen auf der Mondoberfläche landen sollen, aber vielleicht dann beim 4. Flug, also wenn zum 2. Mal Menschen auf dem Mond landen sollen, dann könnten sicherlich eine Astronautin oder ein Astronaut aus Europa dabei sein. Alexander Gerst wird sich da melden, aber es werden sehr schnell auch Kollegen aus Italien und Frankreich kommen und sich melden. Also da tobt hinter den Kulissen sicherlich schon ein ganz erbitterter Kampf, wer da rein darf. Und plötzlich geht es dann, glaube ich, darum, wer die größte politische Unterstützung hat. Das wird noch sehr, sehr spannend.
Und als kleine Fußnote am Ende noch die Antwort von Alexander Gerst bei Phoenix auf die Frage, ob er denn dabei sein wollte bei einer Mondlandung einer Artemis-Mission irgendwann in der Zukunft.
Jetzt schauen wir einfach erstmal an, wie das läuft. Aber letztendlich natürlich, wenn Sie die Frage stellen, welcher Astronaut würde da gerne fliegen, da würden natürlich alle meine Kolleginnen und Kollegen ja sagen aus dem europäischen Astronautenkorps. Wir haben ja alle Erfahrungen jetzt gesammelt, auch auf der ISS. Das heißt, letztendlich würde keiner von uns da Nein sagen, da bin ich sicher.
Das war der Tag im Deutschlandfunk für den 29. August 2022. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.